Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Es war für mich überhaupt keine Frage, diesem Ruf an die Ruhr und die Bochum zu folgen. Nicht allein deshalb, weil das der erste Lehrstuhl dieser Art ist in Deutschland und auch weltweit. Das heißt natürlich nicht, dass diese Forschung, die wir da betreiben, dass der nicht schon länger nachgegangen wird. Also diese Frage nach dem Einfluss von genetischen Faktoren und Umweltfaktoren auf die Entwicklung, den wird ja schon seit im Prinzip der Beginn der Psychologie nachgegangen. Und seit Beginn der Verhaltensgenetik wird auch mehr oder weniger leidenschaftlich die sogenannte Anlage-Umwelt-Debatte geführt. Vereinfacht gesagt, was ist wichtiger? Sind die Gene das, was unser Verhalten und unsere Entwicklung determinieren? Oder haben die Gene nicht so viel zu melden oder gar nichts zu melden? Und es ist alles durch Umweltfaktoren beschreibbar und somit auch modellierbar. Ich und viele meiner Kollegen glauben, dass diese Debatte eigentlich eine Scheindebatte ist, weil man kann diese zwei Faktoren niemals in Isolation betrachten. Wir sprechen von Gen-Umwelt-Interaktion und somit, wenn man sich in der Psychologie für genetische Einflüsse interessiert, interessiert man sich zwangsläufig auch immer für die relevanten Umwelteinflüsse. Und eins meiner Forschungsgebiete ist eben der Einfluss oder der Frage nach dem Einfluss von frühen Umweltfaktoren auf die lebenslange Entwicklung. Und zu diesem Thema möchte ich Ihnen heute gerne auch was erzählen. Ich bin seit 2007 an der sogenannten English and Romanian Adoptees Study beteiligt. Das ist ein Langzeitprojekt, das eben die Entwicklung von Heimkindern, die aus dem Ceausescu-Regime nach England adoptiert wurden, verfolgt. Die Frage ist, wie kam es überhaupt zu dieser Studie? In diesen Herren werden Sie sich wahrscheinlich noch erinnern, Nicolae Ceausescu, kommunistischer Diktator von Rumänien, bis er 1989 dann exekutiert wurde. Er hatte also einige abstruse Ideen und eine dieser Ideen, die kam irgendwann in den 1970er Jahren auf, war die Bevölkerungsanzahl von Rumänien bis zum Jahre 2000 zu verdoppeln. Das heißt, das Ziel war eine Familie mit 5 Kindern und in dem Zuge wurde auch Abtreibung und Verhütungsmittel illegalisiert bei Strafe und die Folge war, dass dann sehr, sehr viele Familien sehr, sehr viele Kinder bekamen, aber auch nicht wussten, wohin mit diesen Kindern. Und die sie dann in Heime abgegeben haben, die im ganzen Land geschaffen wurden. Also 1990 gab es in ganz Rumänien ungefähr 700 dieser Kinderheime mit ca. 140.000 Kindern, die in diese Heime abgeschoben wurden. In Rumänien begann dann irgendwann Mitte der 80er Jahre die Wirtschaft zu kollabieren. Es war dann so, dass die Lebensmittel, die noch produziert wurden, wurden dann auch für den Export bestimmt, um noch Devisen ranzuschaffen und dann um die Securitate aufrechterhalten zu können. Und das bekam natürlich auch diese Kinderheime zu spüren. Also das führte dazu, dass eben dort auch zu wenig zu essen war und diese Kinder haben unter diesem Nahrungsmangel zuerst gelitten. Ceausescu hat sich ja immer gerne als Vater der Nation dargestellt, hier mit vielen Kindern, aber die Realität sah dann eher so aus. Ich denke, viele von Ihnen werden sich noch an die Bilder erinnern, die damals um die Welt gegangen sind. Also die Umstände in diesen Heimen waren fürchterlich, so kann man es einfach sagen. Und die Kinder waren also massiven Deprivationserfahrungen ausgesetzt. Ich habe hier nochmal die englische Abkürzung oder den englischen Begriff Institutional Deprivation, abgekürzt mit ID, dazu geschrieben, weil das eventuell im Vortrag noch öfter vorkommen wird. Ja, was waren so die Charakteristika dieser Heime? Also es gab eine ausgeprägte soziale, emotionale Deprivation, das heißt, es gab kaum Sozialkontakt bzw. kaum emotionale Unterstützung durch die Pfleger. Also es kamen ungefähr ein Pfleger auf 20 bis 30 Kinder, die sich mit diesen Kindern auch nicht weiter beschäftigt haben. Also es war alles gekennzeichnet durch Reizarmut, es gab keine Spielsachen und es gab auch keine weitere kognitive Stimulation, die man normalerweise Kindern eben zukommen lässt. Und der Nahrungsmangel resultierte dann in Mangelernährung und die Tatsache, dass diese Kinder auch den ganzen Tag eigentlich in diesem Bettchen quasi gehalten wurden, resultierte dann auch in einer verzögerten motorischen Entwicklung. Wie gesagt, als 1990 dann das Regime gestürzt wurde, ist man relativ schnell auf diese Heime aufmerksam geworden und es gab dann Fernsehteams aus der ganzen Welt, die diese Bilder dann in westlichen Ländern gesendet haben. Und das führte dann dazu, dass sehr, sehr viele Familien diesem humanitären Reflex gefolgt sind, nach Rumänien gekommen sind und dort eins, zwei und teilweise auch drei Kinder adoptiert haben. Und so sind sehr, sehr viele Kinder eben nach in die USA, nach Kanada, in die Niederlande, nach England adoptiert worden. Bezüglich Deutschland kenne ich jetzt keine Zahlen. Also diese Adoption hat diesen Kindern natürlich eine zweite Chance im Leben ermöglicht. Aber neben diesen humanitären Aspekten, die das Ganze natürlich hatte, hat man relativ schnell festgestellt, dass das aus wissenschaftlicher Sicht ein außergewöhnliches, natürliches Experiment darstellt. Aufgrund von diesem radikalen Wechsel dieser frühen Umweltbedingungen von ganz, ganz schlimm zu überdurchschnittlich gut in diesen englischen Adoptivfamilien, die auch sehr genau ausgesucht wurden. Die wurden eigentlich direkt nach der Geburt, bis auf ein paar Ausnahmen, also darüber haben wir auch Daten, 95% wurden direkt nach der Geburt abgegeben. Ja. In die Studie aufgenommen wurden 165 Kinder, die aus diesen rumänischen Heimen, das sind eigentlich keine Waisenhäuser, das waren Heime, adoptiert wurden. Also es wurden mehr als diese 165 nach England adoptiert, aber die Familien wurden angesprochen und 165 Familien haben sich eben bereit erklärt, an dieser Studie teilzunehmen. Jede Untersuchung braucht natürlich eine Vergleichsgruppe und als Vergleichsgruppe fungierten dann 52 Adoptivkinder aus England beziehungsweise 21 rumänische Kinder, die aus dem Familienkontext adoptiert wurden und die keine Heimerfahrung hatten. Die Kinder waren unterschiedlich alt, also von einem Monat bis zu 42 Monate, also die Ältesten haben tatsächlich die ersten 3,5 Jahre ihres Lebens in diesen Heimen verbracht. Und die Studie ist eine Langzeitstudie, die auch nach wie vor läuft. Und bislang wurden die Kinder, jetzt junge Erwachsene, untersucht im Alter von 4, 6, 11 und 15 Jahren. Und die Datenerhebung, also jetzt sind die jungen Erwachsenen zwischen 20 und 24 Jahre alt, die läuft gerade. Also wir sind ungefähr mit der Hälfte der Probanden durch, die werden zu Hause besucht, interviewt und so weiter und die allermeisten machen nach wie vor gerne mit. Als die Studie begann, hatte man eigentlich keine Vorstellung davon, was man erwarten konnte. Und es gab so ein paar Fragestellungen, die ich mit Ihnen durchgehen will. Es war vollkommen unklar, ob es nach diesen frühen Deprivationserfahrungen überhaupt noch, oder was für eine Art von Entwicklungspotenzial da überhaupt noch da war. Es war auch gut möglich, dass es gab Leute, die angenommen haben, da werden bei allen bleibende Schäden bleiben, da sind irreparable Schäden entstanden. Ob das so ist, werden wir gleich sehen. Die Frage war dann nach der Art dieser Defizite bzw. der Beeinträchtigung. Also würden es eher spezifische Defizite sein, die man sonst nicht sieht, oder würde man Auffälligkeiten beobachten, die eben durchaus im Kindesalter zu beobachten sind, nach traumatischen Erlebnissen, die leider Gottes öfter vorkommen als so eine Heimerfahrung. Also so Dinge wie sexuelle Misshandlung, körperliche Misshandlung, emotionale Vernachlässigung und so weiter. Das ist auch assoziiert mit spezifischen psychischen Folgen. Und die letzte Frage war, oder eine der Fragen, es gab ja noch mehrere, war, welche Mechanismen denn bei diesen anhaltenden Defiziten eine Rolle spielen könnten. Ich möchte Ihnen zunächst einen ganz kleinen Überblick geben, um mal so ein bisschen einzuführen. Also das Schöne war, dass es zunächst steil bergauf ging. Also bereits im Alter von 4 und auch von 6 Jahren war eine erstaunliche Erholung zu beobachten. Das heißt, die Kinder wuchsen, sie nahmen an Gewicht zu, sie konnten, also die Sprachentwicklung setzte ein, die allermeisten konnten noch nicht mal Sprachlaute wiedergeben. Ja, also die waren quasi stumm. Ja. All das hat oder bei diesen Dingen gab es Aufholprozesse, auch psychologisch. Das heißt, die allermeisten Kinder konnten relativ schnell eine Bindung zu ihren Adoptiveltern aufbauen. Für die, die spät adoptiert waren, also die eben bis zu 3,5 Jahre in den Heimen waren, gab es auch noch Aufholprozesse, die also bis ins Alter von 11 Jahren zu beobachten waren. Aber was auch nicht sonderlich überraschend ist wahrscheinlich, es gab Defizite und Beeinträchtigungen, die eben vor allem in der Gruppe der Spätadoptierten, die länger als 6 Monate in den Heimen waren. Es gab also diesen klaren Zusammenhang zwischen der Länge der Deprivationserfahrung, also wie lange die in den Heimen waren, und dem Risiko für diese anhaltenden Defizite. Das war nicht linear. Es gab eben diesen schrittweise Anstieg. Also man kann als Faustregel sagen, alle, die im Alter von vor 6 Monaten adoptiert wurden, die haben kaum Risiko für bleibende Schäden. Dieses Risiko stieg dann rapide an bei denen, die eben älter als 6 Monate waren. Aber dann eben nicht mehr linear, sondern ob man jetzt 8 Monate oder 41 Monate in den Heim war, hat dann keinen Unterschied mehr gemacht. Welches waren diese relativ spezifischen Folgen, von denen ich gerade gesprochen habe, die auch bereits eben sehr, sehr früh schon zu beobachten waren? Das waren diese 4 Symptome, die ich gleich mit Ihnen nochmal im Detail durchgehen will. Also das erste waren Einschränkungen in der kognitiven Leistung. Dann Symptome der Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung. Und dann 2 wirklich relativ spezifische Störungen, die man sonst eigentlich nicht beobachtet. Das erste eine Störung des Sozialverhaltens, erkläre ich Ihnen gleich, was das war, und quasi autistische Symptome. Interessant war, dass im Alter von 6 Jahren gab es kein vermehrtes Auftreten von diesen anderen typischen psychischen Auffälligkeiten, die im Kindesalter so zu beobachten sind. Also es gab keine gehäuften emotionalen Probleme oder kein trotziges Verhalten oder derlei Störungen. Zunächst zu den Einschränkungen in den kognitiven Leistungen. Also hier sieht man erstmal nur den IQ, den Intelligenzquotienten. Und hier sehen Sie die Gruppen, also die in England Adoptierten, die aus rumänischen Familien Adoptierten, die Frühadoptierten und die Spätadoptierten. Und Sie sehen hier, dass im Alter von 6, 11 und 15 Jahren diese 3 Gruppen ungefähr einen durchschnittlichen IQ von 100 haben. Also die sind vollkommen unauffällig, was den Intelligenzquotienten angeht. Hier gibt es dann diesen auffälligen Cut, also die später Adoptierten sind ungefähr eine Standardabweichung unter diesem Mittelwert, also haben klar eingeschränkte IQ-Werte. Wenn man diese 2 Gruppen zusammennimmt und mit dieser Vergleich, dann sieht man das hier nochmal etwas schöner dargestellt. Also hier sieht man die Spätadoptierten und man sieht, als die mit 4 Jahren getestet wurden, da waren viele überhaupt nicht testbar. Also die konnten diese Tests noch nicht mal so durchführen, dass man zu einem Wert gekommen wäre. Was man schön sieht, ist, dass also auch bei den Spätadoptierten, dass es einen schönen Anstieg gab. Also im Alter von 6 Jahren waren die dann eben im Mittelwert so um die 80. Das bleibt relativ stabil. Es gibt so einen leichten Aufwärtstrend. Und ich kann Ihnen sagen, dass im Alter von 20 sind wir dann ungefähr hier. Also selbst beim IQ gibt es noch späte Aufholprozesse. Aber das sind eben das ist noch nicht die ganze Stichprobe, die da untersucht worden ist. Und wie gesagt, im Vergleich zu der kombinierten zusammengefassten Vergleichsgruppe, die eben ungefähr stabil bei knapp über 100 sind. IQ ist ein Gesamtmaß. Es gibt ja auch spezialisierte kognitive Tests, sowas wie Wortflüssigkeit. Also hier ist der Test, da soll man möglichst viele Worte produzieren, die eben mit einem vorgegebenen Buchstaben beginnen. Da gab es relativ geringe Unterschiede. Also die Spätadoptierten sind hier nur leicht darunter. Wo man auffällige Unterschiede gefunden habe, ist beim sogenannten Stroop-Test. Das ist ein Test, der die sogenannte Inhibitionsleistung testet. Was Sie machen sollen, ist die Farbe des Wortes vorlesen, also in dem Fall blau, und Sie sollen eben nicht Rot sagen, was da eben steht. Und sie müssen da etwas unterdrücken, was eben augenscheinlich ist. Und diese Inhibitionsleistung, die ist bei diesen Spätadoptierten ganz klar beeinträchtigt. Dann gibt es noch den sogenannten Tower of London oder Tower of Hanoi. Das ist eine, da wird vorausschauendes Planen getestet. Also Sie haben hier diese Kügelchen in dieser Position und das sind dann Zielpositionen, die unterschiedlich schwer sind zu erreichen. Und dieses vorausschauende Planen, da gab es also auch augenscheinliche Defizite bei den Spätadoptierten. Gibt es noch ein Arbeitsgedächtnistest, also sollen einfach diese Zahl reproduzieren, da waren die Unterschiede wiederum etwas geringer. Also die hauptsächlichen Unterschiede sind eben im Gesamt-IQ, der ungefähr eine Standardabweichung drunter liegt, und eben in sowas wie inhibitorische Leistung und dem vorausschauenden Handeln oder der Planung. Die ADHS-Symptome sind schnell abgehandelt. Also hier wiederum sind die drei Gruppen aufgezeichnet. Man sieht also, dass die englischen Adoptivkinder, die aus rumänischen Familien adoptierten und die Frühadoptierten, dass es da quasi keine oder nur marginale Unterschiede gibt und eben keine Häufung von in diesem Fall Hyperaktivitätssymptomatik. Die Spätadoptierten, also ob sie jetzt 6 bis 24 oder 24 bis 42 Monate waren, gibt es keine Unterschiede. Also hier ist da dieser schrittweise Anstieg zu beobachten. In dem Fall sind jetzt Hyperaktivitätssymptome, dasselbe wurde beobachtet für Impulsivität und Unaufmerksamkeit. Also im Prinzip das klassische Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Hyperaktivität, vergessen. Ja, dann die dritte Auffälligkeit war das, was wir Quasi-Autismus genannt haben. Die Frage ist jetzt, wieso quasi? Man weiß, dass Autismus sehr stark durch genetische Faktoren bedingt ist. Es hat also eine sehr hohe Erblichkeit. Es ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass diese in dem Fall 15 Fälle, die wir da gefunden haben, dass die alle durch genetische Faktoren verursacht wurden. Es ist eine Häufung, die sehr, sehr unwahrscheinlich ist, weil dieser genetisch bestimmte Autismus eine sehr viel geringere Prävalenz hat. Was außerdem zu beobachten war, dass im Alter von 4 Jahren die Symptome der Kinder aus dieser Studie sich nicht vom herkömmlichen, in Anführungsstrichen, Autismus unterschieden. Allerdings schon im Alter von 6 Jahren kam es dann zu einer Abnahme dieser autistischen Symptome. Also das wurde schwächer, was beim herkömmlichen Autismus eben nicht oder kaum beobachtet wird. Und diese Defizite im Sozialverhalten, in der sozialen Reziprozität, in der sozialen Interaktion und so weiter, die nahmen ab. Also es gab weiterhin diese repetitiven Verhaltensweisen, diese Stereotypien, aber diese Defizite im Sozialverhalten, die gingen zurück. Ah ja, gut. Dann, was ich vorher als Sozialverhalten bezeichnet habe, lässt sich am besten umschreiben als ein unangemessenes soziales Annäherungsverhalten und eine Missachtung von sozialen Grenzen. Im Kindesalter hat sich das so gezeigt, dass diese Kinder eben bereitwillig mit Fremden mitgehen, ohne dass sie merken, dass dabei irgendwas komisch wäre. Es gab also kaum eine Unterscheidung zwischen bekannten und fremden Erwachsenen. Wenn jemand zum ersten Mal in das Haus der Familie kam, den sie noch nie gesehen hatten, dann wurde der so begrüßt, als ob das ein alter Bekannter wäre. Wir haben sich immer sehr schnell auf den Schoß gesetzt und haben mit dem interagiert, als ob sie diese Person schon lange kennen würden. In so Situationen, wo normalerweise Kinder eben Angst zeigen oder nervös werden und sich bei den Eltern zurückversichern, das gab es überhaupt nicht. Also die würden einfach rumlaufen, vor allem eben in sozialen Situationen. Und es gab eben dieses Fehlen von Distanz und auch eben das Fehlen von der typischen Schüchternheit, das Kinder in dem Alter eben haben. In der Adoleszenz hatte sich das natürlich ein bisschen geändert. Die sind ja auch älter geworden. Und auf den ersten Blick wirken sie auch sehr sozial kompetent. Die sind also sehr redselig, sehr offen. Allerdings gibt es diese Unfähigkeit, diese Feinheiten im sozialen Miteinander zu verstehen. Also so eine Art soziale Naivität. Ja, also sie tendieren dazu, sehr viel zu reden, nicht zu wissen, wann sie jetzt mal ruhig sein sollen. Die merken das auch selber, können das aber schlecht kontrollieren. Also wir führen ja auch so sogenannte qualitative Interviews durch, wo wir die Leute einfach erzählen lassen, wie es denen so ergangen ist. Also das finde ich nur diese standardisierten Tests. Und viele berichten eben davon, dass sie sagen, ja, ich merke schon, ich bin halt so eine Labertasche und ich merke auch, ich gehe den Leuten damit ein bisschen auf die Nerven, aber es fällt mir einfach wahnsinnig schwer, das zu kontrollieren. Die Konsequenz ist so ein bisschen, also erstens, dass sie leicht auszunutzen sind. Also es gab auch ein paar Probleme mit Internet-Chatrooms und so weiter, wo sie einfach eine Naivität gezeigt haben, die vielleicht andere junge Erwachsene nicht haben. Und die haben auch Probleme, Freundschaften, also enge Freundschaften aufrechtzuerhalten oder zu entwickeln. Also oberflächlich wirkt alles sehr gut, aber wenn es dann in die Tiefe geht, dann haben die Probleme. Also wir haben dieses Muster an Auffälligkeiten, also deprivationsspezifische Muster genannt. Und hier in diesem Venn-Diagramm sind die enthalten, die entweder quasi Autismus oder eben diese sozialen Auffälligkeiten zeigen. Also es sind insgesamt 51. Und das geht eben manchmal auch einher mit kognitiven Einschränkungen, manchmal einher mit diesen ADHD-Symptomen. Also wir haben das Inattention Overactivity genannt, das habe ich vergessen zu ändern. Oder eben, dass alle vier von diesen Auffälligkeiten in einer Person gleichzeitig vorhanden sind. Also das sind eben insgesamt 51 und von diesen 51 sind 42 in der spätadoptierten Gruppe. Also die absolute Mehrzahl ist eben in der Spätadoptierten und in der Vergleichsgruppe finden sich nur 9 und es finden sich auch in der Vergleichsgruppe keine mit diesen autistischen Symptomen. Interessanterweise nein. Beim Autismus und bei ADHD ist es ja auch so, gibt es eine klare Geschlechterverteilung. Auch deshalb gehen wir eben davon aus, dass es zwar auf der Symptomebene sehr viel mit diesen klassischen klinischen Bildern zu tun hat, aber die zugrunde liegenden Mechanismen sind nicht leicht anders. Und es ist ganz klar eine Folge dieser frühen Heimerfahrung und eine genetische Komponente kann man da höchstwahrscheinlich ausschließen. Also hier, ich weiß nicht, wie gut Sie das sehen können, es zeigt sich dass die von den Spätadoptierten 46%, also knapp die Hälfte, eben diese deprivationsspezifischen Auffälligkeiten zeigen und in der Frühadoptierten es kaum ein erhöhtes Risiko dafür gibt.
Wo sind dann die Grenzen? 6 Monate oder später?
6, ja.
Also nicht bei einem Jahr? Oder?
Nee, also das, man konnte das ja sehr schön sehen, indem man die Monate auf der X-Achse abgetragen hat und es war eben nicht linear, sondern eben ein stufenweiser Anstieg und diese Grenze war, die ist natürlich etwas arbiträr. Also man könnte auch, wenn man jetzt 5 Monate oder 8 Monate gesagt hätte, würde man wahrscheinlich ähnliche Zahlen kriegen, aber diese 6-Monats-Grenze, die hat das am besten, bildet das am besten ab.
Aber gerade mal die Grenze sprechen, das war ein Spektrum der Wissenschaft, weil berechnet im Februar ist, die hatten die Grenze bei 2 Jahren. Das waren allerdings nicht diese Punkte hier. Ich nehme an, Sie kennen das.
Ja, das war also der Unterschied zu der Studie, die, glaube ich, im Spektrum besprochen wurde. Das war eine Studie, die später begonnen hat, wo sich die Umstände in den Heimen schon verbessert hatten. Also das war noch Ceausescu-Regime, wo wirklich wo es fürchterlich war. Danach hat sich schon was geändert, aber das ist wahrscheinlich dieses Bucharest Intervention Project. Da werden die Leute, also die Kinder untersucht, die in den Heimen sind und im Vergleich zu denen, die rausadoptiert werden. Das Problem bei der Studie ist halt, alle, die rausadoptiert werden, gehen sozusagen verloren und irgendwann ist niemand mehr in dem Heim, was natürlich gut ist, aber für die Studie natürlich problematisch.
Ja. Wir haben ja allgemein gesagt, dass Kinder bis zum 3. Lebensjahr nicht gelernt haben, das lernen sie nie, ist immer übertrieben gesagt. Also das scheint eine ganz unterschiedliche Grenze zu sein, ob man dieses Trauma erfahren hat oder nicht erfahren.
Ja, es kommt darauf an, was für Symptome man sich betrachtet und es kommt auch darauf an, wie stark diese diese traumatischen Ereignisse sind. Ich meine, das hier ist ja wirklich das Extremste, was man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Ja.
Was man auch bei Krankenhauskindern hier hatte.
Ja, das, was man Hospitalismus genannt hat, genau. Ja. War da noch eine Frage? Nee, okay. Gut, also soviel erstmal zu diesem deprivationsspezifischen Muster. Ich möchte nochmal kurz, schließlich vertrete ich die Genetic Psychology, nochmal kurz auf Gen-Umwelt-Interaktion eingehen. Was ist da der Hintergrund? Wir haben diesen klaren Zusammenhang zwischen der Dauer der Heimerfahrung und eben dem Risiko für anhaltende Defizite. Aber wir haben immer noch eine substanzielle Heterogenität. Ich habe Ihnen gerade gesagt, ungefähr, also knapp die Hälfte der Spätadoptierten zeigt diese Defizite, aber die andere Hälfte eben nicht. Was man hier, also das ist an dieser Grafik lässt sich das sehr gut illustrieren. Also hier ist der IQ abgetragen im Alter von 15 und hier unten die Dauer der Heimerfahrung. Und man sieht also, dass selbst die eben bis zu 42 Monate oder hier zwischen 30 und 40 Monate waren, da gibt es eine Gruppe, die einen überdurchschnittlichen IQ bis zu 125 entwickeln kann. Das heißt, es gibt irgendwelche Merkmale oder irgendwelche Charakteristika, die einen relativen Schutz vermitteln vor diesen langfristigen Effekten. Und die Frage ist, können wir das identifizieren? Sie werden jetzt sagen, ja gut, das waren dann vielleicht die, die in weniger schlimmen Heimen waren oder das waren die, die die besseren Adoptiveltern hatten. Das haben wir alles getestet und das erklärt es nicht. Also die Heime waren alle gleich schlecht, da gab es natürlich auch ein bisschen Varianz, aber wenn man sich die Videoaufnahmen der Adoptiveltern anschaut, lassen sich da eigentlich kaum Unterschiede feststellen. Bei den Adoptiveltern in den Familien gab es natürlich auch gewisse Unterschiede zwischen den Familien. Aber im Großen und Ganzen waren das überdurchschnittlich gute Familien mit einem funktionierenden Familienleben und diese Unterschiede, die zwischen den Familien bestanden haben, konnten das auch nicht erklären. Also, was das angeht, sind wir ein bisschen ratlos, aber wir haben uns gedacht, möglicherweise wird eben Teil dieser Heterogenität durch diese Gen-Umwelt-Interaktion erklärt. Man spricht von einer Gen-Umwelt-Interaktion dann, wenn eben die Auswirkungen von einem Risikofaktor, von einem Umweltfaktor auf das Erkrankungsrisiko abhängig ist vom zugrunde liegenden Genotyp. Also es wird Leute geben, die etwas anfälliger sind und es gibt Leute geben, die etwas geschützter sind. Und wir haben hier auch also Hypothesen geleitet, uns nur zwei Symptome ausgesucht, wo es eben Hinweise gibt einerseits aus der Literatur, andererseits aus unserer Kenntnis über die zugrunde liegende Neurobiologie, also in dem Fall einen genetischen Polymorphismus im Serotonintransporter und in Bezug zur depressiver Symptomatik und andererseits einen Dopamin-Transporter gegen Polymorphismus und ADHS-Symptome. Warum dieser Serotonintransporter? Ich erkläre Ihnen ganz kurz hier dieses Gen und diese Variante. Das hier zeigt das Gen, das für den Serotonintransporter kodiert. Und hier haben wir, jedes Gen hat vorgeschaltet eine sogenannte Promoterregion. Das ist sozusagen der An- und Ausschaltknopf. Und es gibt jetzt eine natürlich und häufig vorkommende Variante in diesem Gen, die hier abgekürzt ist als S und L, also Short und Long. Also hier ist einfach eine etwas kürzere oder eine etwas geringere Anzahl von Wiederholungen einer DNA-Sequenz und hier ist es einfach ein bisschen länger. Diese genetischen Varianten können Sie sich vorstellen, so wie bei der Blutgruppe oder bei der Haarfarbe. Das ist einfach eine natürlich vorkommende Variation. Das hat funktionelle Konsequenzen. Wenn Sie so ein kurzes Allel haben, dann produzieren Sie etwas weniger von dieser mRNA, das ist der Zwischenschritt zum Protein. Und deswegen werden Sie etwas weniger von diesem Serotonintransporter haben. Ich weiß nicht, wie gut Sie in den Neurowissenschaften bewandelt sind, aber dieser Serotonintransporter, das ist also eine Pumpe und der sorgt dafür, dass das Serotonin, also dieser Botenstoff, der hier in den synaptischen Spalt ausgeschüttet wird, wieder aufgenommen wird, um dort eben wieder der Neurotransmission zur Verfügung steht. Also, um das zusammenzufassen, diese genetische Variante beeinflusst die Funktionalität von der Neurotransmission, also von der Weiterleitung dieses Serotoninsignals. Und das ist relativ häufig. Also wir haben wir haben ja immer zwei Chromosomen, also wenn Sie zwei S-Allele tragen ungefähr 20% der Bevölkerung, ein S, ein L ungefähr 50 und zwei von diesen L-Allelen sind immer noch ungefähr 32%. Das hier sind Befunde aus einer neuseeländischen Langzeitstudie. Auf der Y-Achse ist abgetragen die Wahrscheinlichkeit, eine Depression zu entwickeln und auf der X-Achse das Vorhandensein von Misshandlungserfahrungen in der Kindheit. Und Sie sehen hier, wenn keine Misshandlung da war, keine traumatischen Ereignisse, dann gibt es keinen Unterschied zwischen den Genotypgruppen. Sie haben nur dann ein erhöhtes Risiko, eine Depression zu entwickeln, wenn Sie das kurze Allel haben, eins oder zwei, und diese traumatischen Ereignisse in der Kindheit hatten. Das ist also ein sehr illustratives Beispiel für diese Gen-Umwelt-Interaktion. Diese zwei Faktoren kommen zusammen, dann ist das Risiko erhöht. Und wir haben das überprüft, ob das vielleicht auch in unserer Studie das etwas erklären kann. Das ist jetzt erstmal ohne Genetik. Das ist das Alter 4, 6, 11 und 15 Jahre. Und das ist die depressive Symptomatik. Und Sie sehen also im Alter von 4 und im Alter von 6 Jahren gibt es keine Unterschiede zwischen den Spätadoptierten und der Vergleichsgruppe. Mit Beginn der Adoleszenz, wahrscheinlich Einsetzen der Pubertät, zeigt sich dann der verzögerte Effekt. Also da fangen die emotionalen Probleme dann verstärkt an bei der spätadoptierten Gruppe. Wenn jetzt die Gene ins Spiel bringt, dann sehen Sie hier die Vergleichsgruppe. Das sind eben die LL-Träger und das sind die Leute, die mindestens eins von diesen kurzen Allelen haben, keinen Unterschied in der Vergleichsgruppe. Und Sie sehen, bei den Spätadoptierten sind die homozygoten L-Allelträger, also die kein S haben, nicht zu unterscheiden von der Vergleichsgruppe. Es sind also nur die mit einem S-Allel, die nach dieser Heimerfahrung mit einer erhöhten depressiven Symptomatik reagieren. Und im Alter von 15 Jahren ist das Ganze noch etwas deutlicher zu sehen. Also im Prinzip haben wir das repliziert, was in dieser neuseeländischen Studie gezeigt wurde. Dann die zweite Studie zur Gen-Umwelt-Interaktion betraf dann das Dopamintransporter-Gen und ADHS-Symptome. Wie Sie vielleicht wissen, geht man davon aus, dass ADHS etwas mit dem Dopaminhaushalt zu tun hat. Deswegen ist das ein plausibles Kandidaten-Gen. Und das Bild ist hier im Prinzip genau dasselbe. Also es gibt eben eine Gruppe, die hervorsticht und das sind die mit der die Spätadoptierten und die ein sogenanntes Risikoallel tragen. Und die Spätadoptierten, die dieses Allel nicht tragen, sind eben auch von der Vergleichsgruppe nicht zu unterscheiden. Und kurze Zusammenfassung zu diesen Gen-Umwelt-Interaktionsbefunden. Wie gesagt, es ist eine Replikation, auch eine Erweiterung der Befunde. Wir könnten zeigen, dass es auch eine zeitliche Stabilität zeigt, also eben über diese verschiedenen Altersstufen stabil ist. Wir haben es ja hier zu tun mit einem Zeitpunkt des Traumas, was in frühester Kindheit passiert ist, gefolgt von einem radikalen Wechsel der Umweltbedingungen. Das heißt, das spricht für eine sensitive Phase, eben in dieser Zeit, 6 bis 42 Monate, die dann höchstwahrscheinlich zu langfristigen neurobiologischen Veränderungen geführt hat, aber eben in Abhängigkeit von dem zugrunde liegenden Genotyp. Was auch interessant ist, um diese Gen-Umwelt-Interaktion nochmal hervorzuheben, selbst nach diesen massiven Deprivationserfahrungen in den Heimen, also einer wirklich extremen Variante von einer frühen Umwelt, ist noch ein moderierender Effekt von genetischen Faktoren zu beobachten. Also selbst da kann man eben diese Faktoren nicht voneinander trennen. Ich möchte dann mal zurückkommen zu den Fragen, die ich am Anfang gestellt habe. Also wie sieht es aus mit dem Entwicklungspotenzial nach diesen Deprivationserfahrungen? Also nach der Adoption sieht man erstmal ein erstaunliches Ausmaß an unmittelbaren, aber auch verzögerten Aufholprozessen. Also wie gesagt, in der Größe, im Gewicht, der Sprachentwicklung, in der Bindung zu den Eltern haben die meisten sehr stark aufgeholt. Es gibt aber auch eben diesen klaren Zusammenhang mit der Länge der Heimerfahrung. Die anhaltenden Defizite sind bei den Frühadoptierten kaum zu beobachten, aber eben dieses Risiko steigt dann eben massiv an. Handelt es sich um spezifische Defizite oder eben die Auffälligkeiten, die man sonst so beobachtet? Wir haben 4 Verhaltensmuster identifiziert, die eine sehr starke Assoziation mit dieser langanhaltenden Heimerfahrung zeigen. Es sind insbesondere diese sozialkognitiven Defizite und diese quasi autistischen Symptome, die da herausstechen und davon ausgehen, dass das eine spezifische Folge der Heimerfahrung darstellt. Über die Mechanismen habe ich jetzt kaum gesprochen, also über die moderierenden Effekte der genetischen Faktoren habe ich was gesagt, also diese Heterogenität, die wir beobachten, in Bezug zumindest auf 2 von den Phänotypen, da haben wir Hinweise auf Gen-Umwelt-Interaktion. Es gibt auch, also wir haben eine Pilotstudie schon durchgeführt zu strukturellen und funktionellen mit struktureller und funktioneller Bildgebung. Das wird jetzt auf einer im größeren Maßstab im Moment durchgeführt, aber da zeigen sich auch Anzeichen für überdauernde Effekte auf die Gehirnstruktur. So, normalerweise, wenn ich über diese Studie rede, höre ich an dem Punkt auf. Als ich das letzte Mal was davon erzählt habe, kam dann nach dem Vortrag eine Zuhörerin auf mich zu und hat gesagt, ja, ich habe deinen Vortrag nicht hören können, aber ich habe gehört, es war schrecklich. Also ich hoffe, sie meinte nicht meinen Vortragsstil, sondern den Inhalt. Und deswegen wollte ich dann zum Abschluss nochmal das aus einer etwas positiven Sicht beleuchten. Also, was man daraus lernen kann, es gibt kaum anhaltende Defizite, wenn die Adoption früh erfolgt, selbst aus diesen schrecklichen Umständen. Und selbst bei langfristiger Heimerfahrung, also eben bis zu 3,5 Jahre des Lebens, zeigen über die Hälfte dieser Adoptivkinder eine vollständige Erholung. Also ich habe Ihnen auch die IQ-Werte gezeigt, die haben durchschnittliche bis überdurchschnittliche Werte. Wir haben viele, die jetzt an der Universität beginnen, obwohl sie eben diese schrecklichen Heimerfahrungen hatten. Das heißt, es gibt weder einen genetischen Determinismus, noch gibt es einen Umweltdeterminismus. Es ist immer Platz für eine gewisse Plastizität. Und was auch ganz interessant ist, dass selbst die am stärksten Betroffenen, also diese 15 Individuen, die diese quasi autistischen Symptome zeigen, dass es da auch Personen gibt, die erstaunliche Fähigkeiten und Talente entwickelt haben. Also wir haben 2 junge Frauen, glaube ich, die ein außergewöhnliches musikalisches Talent haben. Also die eine hat ein absolutes Gehör, die andere fängt an, eigene Stücke zu komponieren. Es gibt erstaunliche sportliche Erfolge, also ein Europameister in Karate dabei. Es gibt welche, die machen dieses Showdancing. Erstaunliches künstlerisches Talent ist zu beobachten und so weiter. Die allermeisten werden ein unabhängiges Leben führen können mit Unterstützung. Es wird aber wohl auch einige geben, die ein Leben lang auf eine gewisse Art von Unterstützung angewiesen sein werden. Wie gesagt, wir haben Mittel bekommen, um diese Studie jetzt fortzuführen und wer weiß, vielleicht werden die nach dieser Untersuchungsphase im Alter von 20 bis 24 Jahren nochmal mit 30 untersucht, das werden wir dann sehen. Ich möchte mich natürlich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, aber auch, ich möchte natürlich noch sagen, die Studie gibt es seit 1992, die wurde damals von Sir Michael Rutter initiiert, der mit seinen 80 Jahren aber immer noch beteiligt ist. Die Leitung ist im Moment bei Edmund Sunuga Barke an der University of Southampton und es haben über die Jahre sehr viele Leute daran mitgearbeitet und ich habe die Chance ergriffen, eben dabei zu bleiben, um da eben weiterhin meinen Beitrag leisten zu können. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.